Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Den Antisemitismus auf der Documenta aufarbeiten, das Thema heute bei einer Diskussionsveranstaltung in Kassel. Die Ukraine entrussifizieren und russische Bücher und Musik verbieten. Zwei neue Gesetze dazu hat das ukrainische Parlament verabschiedet. Und Staatsbürgerschaften. Eine Ausstellung über Frankreich, Polen und Deutschland nach 1789. Das sind einige unserer heutigen Fazitthemen. Immer wieder ist zu beobachten, dass Minderheiten verboten wird, ihre Sprachen zu sprechen. Und dies in der Erwartung, dass mit dem Verbot auch das Denken in der Sprache verschwindet und damit auch die Kultur, für die die Sprache steht. Eine Sprache sprechen, sich in einer Sprache ausdrücken, hat immer auch eine politische Dimension, das ist völlig klar. Dies wird jetzt auch in der Ukraine deutlich. Das ukrainische Parlament hat zwei Gesetze verabschiedet, um die ukrainische Kultur vor der russischen Propaganda zu schützen. Und in diesem Fall heißt Schützen verbieten. So verbieten die Gesetze, die noch nicht in Kraft getreten sind, den Import von Büchern, die in Russland oder Belarus erschienen sind, unabhängig vom Autor. Auch das Abspielen von russischer Musik wird verboten. Die Hintergründe wird uns nun Sabine Adler erklären. Frau Adler, wie sieht das denn konkret aus? Welche Literatur, welche Musik betreffen diese Gesetze denn ganz konkret?
Also praktisch alle Bücher auf Russisch mit einer Einschränkung, wenn diese Bücher auf Russisch nicht in Russland produziert worden sind, dann kann man sie importieren, aber auch erst dann, wenn sie geprüft worden sind auf ihren Inhalt. Das heißt also mal ganz konkret, wir nehmen einen russischen Klassiker, der ist vielleicht in Estland, wo es ja auch eine große russischsprachige Minderheit gibt, verlegt worden und der wird jetzt in die Ukraine eingeführt. Dann ist das möglich, wenn dieser Klassiker nicht eventuell auch anti-ukrainischen Inhalts verdächtig ist oder bezichtigt wird. Also wirklich ein sehr, sehr elaboriertes Gesetz, wenn es dann umgesetzt wird. Bei der Musik ist es so, da soll eine ganze Liste erstellt werden, welche Musiker, welche Interpreten auf diese Liste kommen. Und das wichtigste Kriterium ist, ob sich diese Künstler und Künstlerinnen von dem Krieg gegen die Ukraine distanziert haben und das in aller Form und ganz öffentlich, dann haben sie eine Chance, dass ihre Musik gespielt wird. Und dann haben sie auch eine Chance, dass sie auf eine Tournee in die Ukraine kommen können, sofern das jetzt überhaupt wegen des Krieges möglich ist. Dann gibt es noch eine Einschränkung. Insgesamt zielt das Gesetz nämlich auch darauf ab, dass nicht nur mehr ukrainische Musik im Radio oder überhaupt in Medien zu hören sein soll, sondern dass insgesamt auch die Benutzung der ukrainischen Sprache zum Beispiel im Fernsehen auf 75% angehoben werden soll. Das heißt, die Ukraine geht in diesem Punkt in eine Richtung, die einigermaßen nachvollziehbar ist, denn die ukrainische Sprache ist ja quasi erst seit der Unabhängigkeit vor 30 Jahren richtig etabliert worden. Und das hat schon ganz schön gedauert und das ist mit einigen Hindernissen versehen gewesen. Und jetzt wird da nochmal ein neuer Anlauf genommen.
Es gibt eine große russischsprachige Minderheit in der Ukraine. Außerdem können ja die meisten Bürgerinnen und Bürger beide Sprachen sprechen. Trifft denn das Gesetz oder diese beiden Gesetze, treffen die auf Zustimmung?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist so, dass wirklich eine russische und damit auch russischsprachige Minderheit 30% beträgt. Aber die Sprache ist so weit verbreitet, wenn man vor dem Krieg durch Kiew gelaufen ist, hat man praktisch nur Russisch gehört. Und es ist so, dass die Menschen alle Russisch bzw. Ukrainisch verstehen und sich da wechselseitig auch in diesen Sprachen verständigen können. Aber es ist so, dass jetzt diese Konnotation des Russischen eine ganz neue Bedeutung bekommen hat seit der Invasion der russischen Streitkräfte in die Ukraine. Da ist es so, dass die Verwendung der Sprache eine fast eine Bedeutung bekommen hat, wie hältst du es mit Russland, auf wessen Seite stehst du? Das heißt also, das ist absolut nicht nur zur patriotischen Sprache angewachsen, sondern das ist eine politische, eine Haltungsfrage. Also hier wird fast eine Unterteilung zwischen Feind und Freund vorgenommen, welche Sprache wer benutzt. Wenn wir jetzt aber schauen, dass Literatur, dass Musik verboten werden soll, dann gibt es sicherlich diejenigen, die sagen, das geht viel zu weit, zum Beispiel die russischen Klassiker aus dem Schulunterricht rauszunehmen und jetzt nur noch ukrainische Literatur zu lehren. Das geht vielen sicherlich viel zu weit, aber ich könnte mir vorstellen, eine wirklich offene, breite angelegte Diskussion gibt es in diesen Tagen nicht, weil es einfach nicht die Zeit dafür ist. Und das stellt natürlich wiederum die Frage, wieso beschäftigen sich Abgeordnete in Kriegszeiten eben genau damit? Und meine Mutmaßung ist, weil das eine Form auch des eigenen Patriotismus der Abgeordneten ist, das am Ende kostet ja sowas eigentlich nicht viel, wenn man eine solche Forderung aufstellt.
Also ein ganz großes Thema, so wie Sie es schildern, Frau Adler. Also man könnte ja denken, es gibt Wichtigeres zu initiieren oder zu entscheiden, aber man kann auch beides machen. Also das eine ist mindestens genauso wichtig wie irgendwelche militärischen Entscheidungen zum Beispiel.
Das ist so wichtig, weil diese Sprache ist eben wirklich auch schon ein so langer Streit. Das ist ein jahrhundertealter Streit, vor allem zwischen den beiden Ländern, zwischen Russland und der Ukraine, beziehungsweise zwischen den beiden Nationalitäten. Das geht eben zurück wirklich auf die Zarenzeit. Also es gab Alexander den Ersten, der im Jahr 1804 befunden hat, das Ukrainische ist keine Sprache, sondern nur ein Dialekt. Und Alexander II., Nikolaus II., die haben ganz strikt am ukrainischen Sprachenverbot festgehalten, weil sie immer genau wussten, dass eine Nation sich natürlich auch über eine Sprache identifiziert. Und das jetzt mal umgedreht, ist es ja auch so. Das, was damals den Menschen zum Beispiel verwehrt wurde, also wenn unter den Zaren die Bauernkinder in die Schule gehen sollten. Sie sollten schon in die Schule gehen, aber der Unterricht war auf Russisch. Also haben die überhaupt nichts verstanden. Also sind sie gescheitert in der Schule. Das ist natürlich ganz tief im Gedächtnis der Ukrainer auch vergraben, dass sozusagen die Aufstiegschancen immer mit dem Russischen verbunden waren. Da gibt es eine alte Kränkung. Und nun dreht man das Ganze um. Das ist im Übrigen schon mal passiert. Das war 2014, 15. Da begann ja der Krieg in der Ostukraine und da gab es auch schon so eine ganz große, damals hat man es Entkommunisierungskampagne genannt. Da wurden also sowjetische, kommunistische Namen von Straßen entfernt, von Plätzen, von Einrichtungen. Also das war das eine Auseinandersetzung, die sich eben nicht über die Sprache, sondern über das System definiert hat.
Nochmal kurz ein Perspektivwechsel. Wie reagiert denn Russland jetzt auf diese Gesetze?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man sich mal anguckt, wie in welchen Publikationen darauf reagiert wird, da muss man ja sagen, mit unabhängigen Medien haben wir es auch im Internet ja nicht zu tun. Das ist ganz viel Propaganda, die ist böse, die ist bitterböse. Da heißt es, dass die Ukraine jetzt eben anstelle der Klassiker nur noch Bandera und Borscht als Themen hat. Also Bandera, eine sehr, sehr strittige Figur, die sich der Kollaboration mit den Nazis schuldig gemacht hat, der auch verantwortlich war für sehr viele Übergriffe, Pogrome. Eine sehr, sehr umstrittene Figur und auch eine Hassfigur für Russland. Offiziell ist es aber so, dass zum Beispiel Dmitri Medvedev, der ist ja immerhin der Ex-Präsident mal Russlands war, der schlägt da andere Töne an. Der ist ja sehr viel moderater, was er in der letzten Zeit nicht immer war. Der ist also wirklich auch ein sehr scharfzüngiger und sehr böser Kritiker geworden. Aber in diesem Punkt nicht. In diesem Punkt hat er gesagt, es werde nicht möglich sein, die russische Kultur in der Ukraine zu verbieten, denn die russische Kultur ist untrennbar mit der ukrainischen europäischen und der Weltkultur verbunden und nur Dummköpfe könnten ernsthaft darüber reden, das sei eben unser gemeinsamer Reichtum. Das klingt also für russische Verhältnisse extrem moderat.
Die Schauspielerin Valerie Cheplanova mit russischen Wurzeln, die hat hier in Fazit vor einiger Zeit davon gesprochen, ein solches Sprachenverbot könne auch zu antirussischer Hetze führen. Sehen Sie die Gefahr auch, Frau Adler?
Ja, die sehe ich auch. Und ich sehe eben auch, dass der Krieg für derartige Übertreibung natürlich immer eine Zeit ist. Der ist jetzt wirklich nicht dazu da, zur Mäßigung aufzurufen. Denn wir müssen einfach auch es in diesem Kontext sehen. Das darf man auch nicht losgelöst von diesen Kriegsereignissen, von den Verbrechen, von der Zerstörung auch der ukrainischen Kultur durch russische Streitkräfte sehen. Das gehört alles zusammen. Und deshalb macht man es sich vielleicht ein bisschen zu leicht, wenn man sich da jetzt sehr empört und sich darüber sehr erhebt. Andererseits ist es sicherlich ein Gesetz, das in besseren Zeiten, in Friedenszeiten dann sicherlich überdacht wird und überdacht gehört. Denn das, was die Ukraine ja jetzt auch gar nicht macht, ist, sie trennt ja gerade eben nicht die Menschen in der Ostukraine oder im Süden der Ukraine, wo besonders viel Russisch gesprochen wird, wo eben die russischen Minderheiten auch hauptsächlich wohnen. Man trennt diese Bevölkerung ja gar nicht voneinander. Man sagt jetzt nicht, ach, das sind die, die sozusagen Kreml-hörig sind oder besonders Moskau-treu sind. Nein, das sieht man schon als unsere, also aus Kiewer Sicht, als unsere Bürger, für die sorgen wir, für die versuchen wir, also Hilfe zu beschaffen, Evakuierungen und so weiter und so weiter. All das, also es sind unsere Staatsbürger, wir machen diese Unterscheidung nicht. Und deshalb muss man sich unbedingt irgendwann auch wieder diesem Sprachenthema zuwenden, losgelöst von diesem Feinddenken von Russland als Kriegspartei bzw. als Okkupant und Besatzer in der Ukraine.
Der Versuch des ukrainischen Gesetzgebers, mit Verboten die russische Literatur und Musik zu verbieten oder zumindest zurückzudrängen. Hintergründe analysiert, bewertet von Sabine Adler. Ich danke Ihnen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Es hat jahrelang gedauert mit Hinhaltetaktiken und nicht gerade dynamisch ablaufenden Verhandlungen. Doch das hat sich in den vergangenen Monaten geändert. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Gestern haben sich Deutschland und Nigeria über den Umgang mit den sogenannten Benin-Bronzen in deutschen Museen verständigt. Wir haben dazu hier in Fazit mit Hermann Parzinger gesprochen, dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Er sagte, es sei wünschenswert, möglichst viele Objekte weiterhin dann auch in deutschen Museen künftig als Leihgaben zu zeigen. Am Freitag werden die Kulturstaatsministerin Claudia Roth und die Außenministerin Annalena Baerbock zusammen mit ihren nigerianischen Amtskollegen Kulturminister Lai Mohammed sowie dem Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten Zubairo Dada eine Absichtserklärung unterzeichnen, die dann den Weg für Eigentumsübertragungen der Benin-Bronzen freimachen soll. Heute nun ist Abba Tijani, der Generaldirektor von Nigerias Museums- und Denkmalbehörde, zu Gesprächen im Lindenmuseum in Stuttgart gewesen, einer der 5 deutschen Museumsstandorte, an denen Benin-Bronzen gezeigt werden. Katharina Thoms berichtet.
Abba Tijani hat schon als Student hier in Stuttgart im Lindenmuseum gearbeitet. Heute ist er in offiziellem Auftrag der nigerianischen Regierung da. Der Generaldirektor der nigerianischen Museumsbehörde führt in Deutschland Gespräche über die Rückgabe der geraubten Benin-Bronzen. Noch stehen einige hier in der Vitrine der Ausstellung, Elfenbeinskulpturen oder Messingartefakte aus dem Königreich Benin.
The Benin objects anywhere in the world.
Für uns sind die Benin-Objekte alle gleich wertvoll. Bedeutend ist nicht ihr künstlerischer Wert, sondern was sie für die Gesellschaft bedeuten.
Mehr als 1100 Benin-Bronzen liegen in deutschen Museen, alle Ende des 19. Jahrhunderts von der britischen Kolonialmacht gestohlen und zum großen Teil verkauft. 75 Objekte umfasst die Sammlung des Stuttgarter Lindenmuseums. Die Bundesregierung hat sich gestern grundlegend mit Nigeria geeinigt, die Objekte aus 5 Museen in Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart sowie Leipzig und Dresden werden zurückgegeben. Fast alle. Ein Teil soll in einigen Museen in Deutschland zurückbleiben. Abba Tijani.
In terms of the selection, we want to
wir werden jeweils mit den einzelnen Museen sprechen, was wir auswählen. Es wird am Ende ein kleiner Prozentsatz sein, der hier in einigen Museen bleibt. Es wird also nicht die eine Zahl für ganz Deutschland geben.
So it's not a total number for the whole country.
Hamburg will alle 179 Kunstwerke zurückgeben. Berlin und auch Stuttgart wollen einen Teil als Dauerleihgabe behalten. Die Direktorin des Lindenmuseums Stuttgart, Ines de Castro.
Ich weiß nicht, ob es 5 Objekte sind oder 10 vielleicht. Das wird festgelegt werden von der nigerianischen Seite. Aber um welche Objekte es sich wirklich handelt, wollen wir zusammen dran gehen.
Das Museum wolle so auch die eigene koloniale Vergangenheit, Schuld, thematisieren.
Das ist nicht nur ein Wunsch des Lindenmuseums oder der deutschen Museen, sondern das wurde sehr offen auch diskutiert und auch von der nigerianischen Seite. Das ist einfach sehr wichtig, diesen Teil mitzuerzählen. Zusammen haben wir vereinbart, dass wir gemeinsam diese Geschichte auch in den deutschen Museen weiterhin präsentiert haben wollen.
Aber Tijani von der nigerianischen Museumsbehörde.
Die Objekte hier haben natürlich auch eine neue Geschichte dazu bekommen. Wir wollen kein Vakuum erzeugen. Wir sprechen hier über 125 Jahre, in denen diese Objekte nicht bei uns in Nigeria waren. Und ich denke, jetzt zu sagen, wir nehmen alles über Nacht wieder mit und den Menschen hier weg, das wäre nicht richtig.
Was konkret zurückgegeben wird, darüber wird die nigerianische Seite entscheiden. Der Staat sei vorbereitet auf die Rückkehr der Benin-Bronzen, so Tijani. Voraussichtlich werden sie in verschiedenen Museen in Benin City und der Hauptstadt Abuja ausgestellt werden und ein Teil kommt womöglich auch in den heutigen Königspalast. Am Freitag soll in Berlin eine gemeinsame Absichtserklärung zwischen Deutschland und Nigeria über die gemeinsame Rückgabe unterzeichnet werden. Baden-Württemberg hatte als erstes Bundesland beschlossen, dass die geraubten Kulturgüter wieder nach Nigeria gehen. Man werde versuchen, noch diesen Herbst die ersten Kunstwerke zurückzugeben, sagt Kunststaatssekretärin Petra Olschowski.
Es kann gut sein, dass in diesem Jahr noch erste Objekte zurückgehen, aber es ist ja heute auch deutlich geworden, der Zeitrahmen ist jetzt nicht mehr so wichtig, also ob einen Monat früher oder später. Wir haben jetzt ein Commitment bundesweit über die Länder und die Museen hinweg, gemeinsam mit dem Bund. Und so schnell wie möglich werden wir zurückgeben. Aber ob das noch in diesem Jahr ist, wird man absehen müssen.
Baden-Württembergs Kunststaatssekretärin Petra Olschowski im Beitrag von Katharina Thoms. Der aus Deutschland stammende Direktor des Britischen Museums in London hat Fragen zur möglichen Rückgabe der Benin-Bronzen übrigens abgeblockt. Er wolle über das Thema nicht sprechen, machte Hartwig Fischer auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz in London jetzt deutlich, ob sich das Haus mit dem wohl größten Bestand an Benin-Bronzen, dem Vorbild Deutscher Museum, anschließen wird. Das bleibt also weiterhin ungewiss. Laut Global Passport Power Rank für das Jahr 2022 können Menschen mit deutschem Reisepass in 151 Länder weltweit ohne Visum oder mit einem Visum on Arrival einreisen. Damit steht Deutschland gemeinsam mit Italien und Finnland auf Platz 2 dieses Rankings, während die Letztplatzierten gerade einmal in 34 Ländern Reisefreiheit genießen. Schon das zeigt, welche Bedeutung die Staatsangehörigkeit hat, mit allen Vor- und Nachteilen. Dabei können die meisten Menschen noch nicht einmal etwas dafür. Rund 95% aller Staatsangehörigkeiten weltweit beruhen auf blankem Zufall, auf der Geburt bzw. der Staatsangehörigkeit der Eltern. Manche nennen Staatsbürgerschaft ein Instrument staatlicher Kontrolle, das aus dem 19. Jahrhundert stammt, und fordern die Abschaffung. Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin widmet sich nun diesem so konfliktträchtigen Konstrukt, das die Menschheit in Gruppen einteilt. Die, die eingelassen werden und die, die außen vor bleiben. Ein in jeder Hinsicht hochaktuelles Thema, nicht nur wegen der Migrationsströme und des Ukraine-Kriegs. Carsten Probst, Sie haben die Ausstellung, die am Freitag eröffnet wird, heute schon gesehen. Warum konzentriert sich denn diese Ausstellung nur auf die Länder Frankreich, Polen und Deutschland seit 1789?
Weil sich so der Historiker und Rechtswissenschaftler Dieter Gosewinkel, der die Ausstellung auch jetzt inhaltlich konzipiert hat, an diesen drei Ländern exemplarisch aufzeigen lässt, wie Staatsangehörigkeit in Deutschland seit der Französischen Revolution interpretiert wurde und wird. Also die Staatsbürgerschaft ist ja eine europäische Erfindung im modernen Sinn, jetzt erstmals durch die Revolutionsverfassung in Frankreich geregelt, dann in Napoleons Code Civil übernommen, wo der Staat dann also erstmals auch als ein, ja, Personenverband von Bürgerinnen und Bürgern verstanden worden ist. Und ja, genau an diesen drei genannten Ländern, also Deutschland, Frankreich und Polen, die ja so eng benachbart sind, historisch auch so wirklich intensiv miteinander verflochten sind, das sogenannte Weimarer Dreieck, da lässt sich eben auch das Wohl und vor allem das Wehe dieser staatsrechtlichen Konstruktion ablesen. Und Dieter Gosewinkel ergänzt hierzu:
Die Staatsbürgerschaft ist die dominante Form politischer Zugehörigkeit im 20. Jahrhundert bis hinein ins 21. Jahrhundert geworden. Deswegen dokumentiert und garantiert Staatsbürgerschaft über eine lange Zeit hinweg Lebenschancen von Individuen und gegebenenfalls auch Überlebenschancen.
Ja, und natürlich spielt hier der Nationalsozialismus eine große Rolle, der die Staatsangehörigkeit vom germanischen Blut abhängig gemacht hat. Alle anderen galten da als minderwertig. Von Dieter Gosewinkel wird das als absoluter Tiefpunkt eben der Interpretation von Staatsangehörigkeit bezeichnet. Aber Es geht eben auch hier um ganz andere Fragen. Die Arbeitsmigration im 19. Jahrhundert zum Beispiel, die Rechte von zugezogenen Arbeitern, von Frauen, die Bedeutung aber auch von Staatsangehörigkeit im Kolonialismus. Also welche Rolle spielten die Kolonisierten dabei zum Beispiel?
Das sind ziemlich komplexe Themen, Themenfelder, die Sie da aufmachen, Herr Probst. Wie vermittelt denn diese Ausstellung jetzt diese Komplexität?
Ja, also sie bemüht sich zunächst jetzt mal so im typischen Stil des Deutschen Historischen Museums sehr um Anschaulichkeit, um Bilder, um Artefakte. Trotzdem entsteht so der Eindruck, der Ausstellungssaal ist gepackt voll. Man muss wirklich durch verschlungene Gänge von Stellwänden und Vitrinen navigieren. Insgesamt sind es 8 Kapitel. Frankreich steht natürlich am Beginn mit dem Kurzzivil, aber ich nenne nur einmal einige Momente, die mir also sofort auch aufgefallen sind oder mich auch regelrecht angesprungen haben, auch wenn ich noch gar nicht jetzt den Katalog zum Beispiel zur Hand genommen habe. Da gibt es zum Beispiel ein Gemälde aus Frankreich, so um 1887 entstanden. Die Geographiestunde heißt das, oder der schwarze Fleck. Das zeigt eine Schulklasse vor der Karte Frankreichs und der Lehrer deutet so mit seinem Zeigestab auf einen schwarzen Fleck am Rand dieser Karte. Das ist Elsass-Lothringen, das im Krieg mit Frankreich 1870-71 an Preußen gefallen ist. Und dann erkennen Sie erst auf den zweiten Blick im Hintergrund dieses Gemäldes einen Schrank mit lauter Gewehren und Trommeln. Also im Grunde genommen spiegelt das die Militärerziehung in der Schule, um eines Tages das verlorene Land zurückzuholen. Und kurz darauf stolpern Sie dann über ein satirisches Plakat mit einem Satz des ehemaligen Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger. Zitat, die Schule der Nation ist die Bundeswehr. Oder das Zitat des Schriftstellers Raphael Urban an einer Wand, der von seiner Kindheit als zweisprachiger Schlesier berichtet. Er sagt, für die einen war ich Deutscher, für die anderen Pole. Wieder andere meinten, ich wäre Schlesier, wieder andere meinten, ich wäre Preuße. Also das sind so auch da ganz viele weiche Faktoren, kulturelle Faktoren, wie zum Beispiel die Sprache oder Religion, die die Staatsbürgerschaft zu einem Kampf um Zugehörigkeit werden lässt, so Dieter Gosewinkel.
Immer als Kämpfe, die darauf ausgerichtet waren, einerseits einzuschließen und andererseits auszuschließen, bestimmte Gruppen draußen zu halten. Das löste Kämpfe um Zugehörigkeit von beiden Seiten aus, sowohl von Seiten der Individuen, die sich um Staatsbürgerschaft bewarben, aber auch von Seiten des Staates, der Zugehörigkeit dekretierte und darüber im Einzelfall entschied.
Also Staatsbürgerschaft auch als kritisches, als Kampfkonstrukt sozusagen.
Im Thema Staatsbürgerschaft spiegeln sich viele aktuelle Weltkrisen, nicht zuletzt auch der Krieg in der Ukraine. Wird dies denn in der Ausstellung auch verhandelt?
Ja, die Ukraine selbst wird nicht verhandelt. Das Ausstellungsprojekt wird ja schon seit vielen Jahren vorbereitet. Aber im Vorfeld kam schon auch diese russische Praxis zur Sprache, seine Gebietsansprüche zu markieren, indem russische Pässe verteilt werden. Das haben wir auf der Krim gesehen, jetzt in der Ostukraine, vorher aber auch schon beispielsweise in Georgien. Was eine große Rolle spielt, ist das Thema Migration, wo immer wieder ja auch sehr deutlich wird, welche Widerstände es dagegen in Europa gibt. Hier vielleicht auch noch einmal sehr prominent der Fall von Rosa Luxemburg in der Ausstellung. Wird exemplarisch aufgegriffen unter anderem. Die ist 1871 ja im Königreich Polen geboren worden, dann zum Studium in die Schweiz gegangen, dann mit einem deutschen Staatsangehörigen, mit Gustav Lübeck, die Ehe eingegangen, um die preußische Staatsangehörigkeit zu erlangen. Und gleichwohl wurde sie dann doch immer in Preußen als ausländische Jüdin bezeichnet. Also insgesamt lässt sich sagen, in der vermeintlichen Deglobalisierung, die wir heute erleben, in der Renationalisierung, treten auch Ressentiments zutage, die eine Zeit lang überwunden zu sein schienen. Und diese Ausstellung dokumentiert das sehr beklemmend.
Ja. Wie Sie das schildern, Herr Probst, klingt das nach einer spannenden, auch anschaulichen Ausstellung. Ist das Ihr Fazit?
Ja, es ist spannend, obgleich es eigentlich auch ein Thema ist, das ich vielleicht spontan eher in einem Buch als in einer Ausstellung in seiner ganzen Breite gesehen hatte. Das wurde hier sehr kleinteilig, streckenweise auch virtuos gelöst von der Ausstellungsmacherin Doris Blume. Andererseits spürt man eben auch wirklich diese immensen Erweiterungen dieses Themas, die kulturellen Faktoren, Sprache oder die kulturellen Gebiete, die von Staatsgrenzen zerteilt werden natürlich und auch diese philosophische Dimension. Eigentlich sollte es mal, glaube ich, ein Projekt über das Thema Heimat sein und das Modell der Staatsbürgerschaft reduziert Zugehörigkeit in diesem Sinn natürlich auf so einen rechtlichen Rahmen. Aber gerade der ist ja heute auch so umstritten. Also da gäbe es noch viel mehr zu erzählen und viel mehr abzubilden. Und das kann man jetzt, je nachdem, wie man sieht, als Missing Link dieser Ausstellung oder als große Anregung verstehen.
Staatsbürgerschaften. Frankreich, Polen, Deutschland seit 1789. Ab Freitag bis Mitte Januar zu sehen im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Danke an Carsten Probst.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
Bundespräsident Steinmeier hat Angriffe auf Journalisten in Deutschland verurteilt. Ihn schockiere der neue Höchststand von Übergriffen auf Medienschaffende im vergangenen Jahr, sagte Steinmeier bei einem Festakt zum 30-jährigen Bestehen des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Besonders in Ostdeutschland seien die Probleme für Journalisten ausgeprägt. Medien arbeiteten in einem Umfeld, das oft von Misstrauen bis hin zu Ablehnung und Hass ihnen gegenüber geprägt sei, so Steinmeier. Gerade MDR-Journalisten seien Angriffen ausgesetzt und benötigten manchmal sogar Personenschutz. Der Bundespräsident forderte angesichts solcher Taten, mit der vollen Härte des Rechtsstaats vorzugehen. Die Angriffe gefährdeten das Grundrecht auf Pressefreiheit. Der Schriftsteller Georg Klein wird mit dem Großen Preis des Deutschen Literaturfonds geehrt. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung bekommt der 69-Jährige für seine Sprach- und Fabulierfähigkeit, wie die Jury begründete. Klein verfasste unter anderem die Romane Miacro und Roman unserer Kindheit. Der Große Preis des Deutschen Literaturfonds gehört zu den höchst dotierten Literaturpreisen in Deutschland. Der Vorplatz der Pariser Kathedrale Notre-Dame und die umgebende Fläche sollen zu einer grünen Lunge werden. Der belgische Star-Landschaftsarchitekt Bas Smets soll sie für 50 Millionen Euro klimafreundlich gestalten, mit Bäumen, Rasen und dezenten Wasserspielen. Die Anzahl der Bäume werde er von 130 auf mehr als 300 erhöhen, sagte Smets der Nachrichtenagentur dpa. Der Platz soll so gestaltet werden, dass die Sicht auf das über 850 Jahre alte Gotteshaus frei bleibt. Mit Schatten, Wind und Wasser will der Architekt ein Mikroklima um Notre-Dame herum schaffen. Der frühere R&B-Star R. Kelly ist wegen Sexualstraftaten zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein New Yorker Bundesgericht verkündete das Strafmaß in dem Missbrauchsprozess fast ein Jahr, nachdem der US-Sänger schuldig gesprochen worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte dem einstigen Superstar unter anderem sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Entführung, Zwangsarbeit, Bestechung und Sexhandel in den Jahren 1994 bis 2018 vorgeworfen. Peter Mücke.
Die Richterin folgte mit dem Urteil weitgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die hatte mehr als 25 Jahre gefordert. R. Kellys Verteidiger hatten auf 10 Jahre Haft plädiert und bereits angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Vor der Verkündung des Strafmaßes hatten 7 Opfer noch einmal geschildert, wie der ehemalige R&B-Superstar sie mit Versprechungen und Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll. R. Kelly äußerte sich auch am letzten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen.
Seit der Eröffnung der Documenta sorgt die Kunstausstellung für Schlagzeilen. Das antisemitische Bild, das abgehängt wurde, die Erklärungen des Künstlerkollektivs Taring Padi und des Kuratorenkollektivs Juan Grupa. Inzwischen prüft die Staatsanwaltschaft Kassel, ob bei einzelnen Kunstwerken auf der Documenta der Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens vorliegt. Und heute nun die erste Diskussionsveranstaltung nach der Eröffnung. Sie sollte ein erster Schritt zur Aufarbeitung der Vorkommnisse sein. Doch es ist ziemlich sonderbar. Keiner der unmittelbar wichtigen Akteure sitzt auf dem Podium. Keiner aus den Kollektiven, kein Kasseler Oberbürgermeister, der ja auch Verantwortung trägt, keine Kulturstaatsministerin. Die Politiker machen sich gegenseitig Vorwürfe, miteinander sprechen, gar in Kassel, Fehlanzeige. Das Thema der Veranstaltung denkbar weit und allgemein gefasst: Antisemitismus in der Kunst. Ludger Fittkau berichtet.
Zunächst einmal war es überraschend, dass niemand vom kuratierenden Team Juan Grupa aus Jakarta auf dem Podium saß und auch niemand aus der Documenta-Geschäftsführung. Nachdem die hessische Kunstministerin Angela Dorn von den Grünen ihr Grußwort gehalten hatte und darin einräumte, dass sie gemeinsam mit ihrer Parteifreundin Claudia Roth, der Kulturstaatsministerin, bereits im Januar damit gescheitert war, ein ExpertInnen-Team einzusetzen, um die Antisemitismusvorwürfe gegen Juan Grupa zu überprüfen, meldete sich noch vor Beginn der Diskussion jemand im Publikum. Moderator Stefan Koldorf ging darauf ein.
Sie sind Juan Grupa-Mitglied, oder? Und möchten doch was sagen?
Hi, I'm Adi Darmawan on behalf of Juan Grupa.
Ja, hallo, ich bin Adi Darmawan von Juan Grupa. Das ist eine gute Gelegenheit zu sagen, wir sind hier, um zuzuhören und zu lernen. Und unsere Lumpung-Werte sind, mit Respekt zuzuhören. Und wir hoffen, dass diese Diskussion der Beginn anderer dringender Diskussionen ist, die auch noch während der Documenta stattfinden. Wir sind hier.
So will be happen also in Documenta. So we are here. Thank you.
Doch ob sich an weiteren Diskussionen zum Thema Antisemitismus der Zentralrat der Juden beteiligen wird, ist mehr als fraglich. Denn Doron Kiesel, der wissenschaftliche Direktor der Bildungsabteilung des Zentralrats, saß zwar auf dem Podium, doch er plädierte für ein Innehalten. Der Antisemitismus-Skandal macht aus seiner Sicht im Augenblick einen Dialog unmöglich. Von Stefan Goldorf gefragt, wie er die letzten 10 Tage der Debatte empfunden habe, antwortete Doron Kiesel, er sei ziemlich entsetzt gewesen.
Das offensichtlich gerade in sogenannten aufgeklärten Kontexten und Kreisen die Relevanz des Themas Antisemitismus vielleicht theoretisch mal angedacht wurde, aber in ihrer Breite und ihrer Tiefe keinerlei Resonanz zeigt. Und daher sind diese letzten 10 Tage noch mal Ausdruck einer, ich muss es Ihnen wirklich sagen, Herr Goldorf, einer tiefen Vertrauenserschütterung hinsichtlich der Fähigkeit dieser Gesellschaft und bestimmter Kreise, die auch Verantwortung haben mit der eigenen Geschichte, die eben nicht nur eine Geschichte offensichtlich ist, sondern in die Gegenwart hineinreicht, umzugehen.
Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main hatte maßgeblich dafür gesorgt, dass die aktuelle Diskussionsveranstaltung zustande kam. Bei den Gesprächen mit jüdischen Ausstellungsmacherinnen und Machern in Europa habe er jedoch feststellen müssen, dass sie von einer Art stillem Boykott gegen israelische Kulturschaffende berichten.
Ich kann sagen, in den letzten Tagen hatte ich mehrere Gespräche hinter den Kulissen mit vielen Leuten, die aus der Kunstwelt kommen. Das ist nicht sozusagen meine Expertise. Und ein Begriff, der immer wieder sozusagen an mich herangetreten wurde, ist der Begriff des Silence Boykott. Die sagen, und da haben sie auch einige israelische Kuratoren, die schon 20, 30 Jahre in Europa unterwegs sind und sagen, diese Art der Boykott wird gerade immer stärker. Was meinen sie mit Silence Boykott? Das wird nicht proklamiert, es steht nirgendwo, wir haben Israelis ausgeladen oder nicht eingeladen. Es wird einfach gemacht und niemand geht auf die Barrikade, niemand hat sozusagen einen Beweis.
Nikita Dhawan, indische Politikwissenschaftlerin und seit einem Jahr Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Dresden, erinnerte an Franz Fanon, einen der Vordenker der sogenannten postkolonialen Studien.
There is a very, very deep connection between racism and antisemitism.
Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen Rassismus und Antisemitismus. Es gibt eine große Geschichte in den Postcolonial Studies, diese Verbindung zu betonen. Franz Fanon war einer der Vordenker der Postcolonial Studies. Fanons Philosophieprofessor habe ihm mal gesagt, wenn irgendjemand die Juden anklagt, sei aufmerksam, er spricht von dir.
Pay attention, because he's talking about you.
Der Pole Adam Cimcik, der künstlerische Leiter der Dokumenta 14 in Athen und Kassel im Jahr 2017, machte darauf aufmerksam, dass es in europäischen Museen noch zahlreiche antisemitische Werke gäbe. Es bräuchte Museumspädagogik, um das zu kontextualisieren und einzuordnen. Wie Meron Mendel plädierte auch Cimcik für eine geduldige Debatte. Und
Documenta is not an exhibition which is about national representation.
Die Documenta ist keine Ausstellung mit nationalen Repräsentationen, so wie etwa die Venedig-Biennale. Das ist ein altes Konzept aus dem 19. Jahrhundert, das mit der toxischen Phase der Nationalstaaten zu tun hat.
Of that century, 19th century.
So ähnlich hatte zuvor auch bereits Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann argumentiert. Die Documenta sei keine kleine UNO, die alle Staaten repräsentieren müsse. Doch der Verdacht, die künstlerische Leitung der Documenta 15 hat im Grunde so etwas wie einen stillen Boykott jüdisch-israelischer Künstlerinnen und Künstler vollzogen, wurde letztlich nicht ausgeräumt.
Antisemitismus in der Kunst, eine Diskussionsveranstaltung bei der Documenta, Ludger Fittkau berichtete. Und der Streit geht inzwischen offenbar in eine neue Runde. Der Bund will bei der Documenta künftig mehr Einfluss auf die Schau. Claudia Roth fordert Reformen, wir haben darüber schon berichtet. Kassels Oberbürgermeister Geselle stellt sich nun quer und zeigt sich stark irritiert vom Verhalten der Kulturstaatsministerin. In Zweifel will er die Kunstausstellung allein finanzieren. Die Documenta benötige aus ihrer DNA heraus, Zitat, keine staatliche Zensur, so Geselle. Der Ton, wir hören, es wird gereizter. Auch die nächsten Tage und Wochen werden kulturpolitische Documenta-Schlagzeilen bringen. Dabei würden wir uns doch viel lieber mit Kunst beschäftigen, Künstlern zuhören und nicht immer nur den Politikern. Zeit für die Filme der Woche hier in Fazit. Und diese Filme, die wird uns nun Patrick Welinski vorstellen. Guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Wir sprechen über den argentinischen Film Der beste Film aller Zeiten mit Penélope Cruz und Antonio Banderas in den Hauptrollen und über den deutschen Spielfilm Axiom des in Schweden geborenen Regisseurs Jöns Jönsen. Lassen Sie uns über den ersten Film gleich reden. Es ist ja ein starkes Stück, man könnte auch sagen, es ist ein bisschen vermessen, den eigenen Film, zumindest in der deutschen Version, im Titel als besten Film aller Zeiten anzukündigen. Werden denn die Regisseure Gaston Dupart und Mariano Cohn diesem superlativischen Anspruch gerecht?
Ja, ein bisschen. Wobei, wie so vieles in dem Film, ist auch alles ironisch, so auch der deutsche Titel, auch satirisch gemeint. Also alles beginnt mit einem 80. Geburtstag eines Pharma-Milliardärs, der keinen Sinn und keine Erfüllung in seinem Arbeitsleben findet und deshalb beschließt, er will einen Film produzieren lassen. Den besten Film aller Zeiten, der auf ewig mit seinem Namen in Verbindung gebracht wird. Und er engagiert dafür die sehr exzentrische Regisseurin Lola, die mit den zwei besten Charakterdarstellern Spaniens zusammenarbeiten möchte. Und ja, die Proben zeigen schon, dass da ein Machtspiel beginnt, das längst angefangen hat, bevor die erste Kamera überhaupt läuft.
Am anderen Ende hört man eine Männerstimme. Pedro kriegt mit, dass es ein Polizist ist, also sagt er.
Guten Abend. Mit wem spreche ich?
Noch einmal bitte.
Wie jetzt?
Das guten Abend. Noch einmal.
Guten Abend.
Noch einmal.
Guten Abend.
Nochmal.
Guten Abend.
Noch einmal.
Guten Abend.
Noch einmal.
Guten Abend. Machen wir weiter?
Nein, machen wir nicht. Es sitzt noch nicht.
Ja, und genau in dieser Form lacht der Film auch über diese selbstbezogenen, arroganten, fiesen, narzisstischen Filmleute, die sich hier ständig im Dauerkrieg befinden. Und da rückt der Plan, einen Film zu drehen, dann doch ganz schnell in den Hintergrund.
Welche Bilder finden denn die beiden Regisseure für diesen ja auch selbstreflexiven Schlagabtausch?
Ja, den Film muss man sich schon so vorstellen wie eine Nummernrevue. Also da folgt so eine Gag-Anordnung an die nächste. Und das Kreative ist, dass wir hier nicht an einem Filmset sind, was man vielleicht meinen könnte, sondern in einem Avantgarde-Museum für moderne Kunst. Ja? Es gibt bodentiefe Fenster, große, helle, durchsichtige Räume. Und immer wieder werden auch moderne Kunstwerke von Lola, der Regisseurin, bei den Proben genutzt. Zum Beispiel ein 5 Tonnen schwerer Stein, der über diesen beiden Schauspielern aufgehängt wird. Dann müssen sie ihren Text aufsagen, fürchten aber permanent, dass dieser Stein ihnen auf den Kopf fliegen wird, weil so richtig sicher sind sie sich bei dieser Lola nicht. Das ist wirklich sehr schön auch visuell gearbeitet, kommt aber über den Gag ja nicht wirklich heraus. Also hätte man sich bei einer Satire vielleicht noch ein bisschen mehr Mut auch für den Plot gewünscht und nicht nur immer auf den visuellen, modernen Kunstgag hingearbeitet.
Gags also am laufenden Band. Ist denn diese Satire vor allem Bühne für die Darsteller?
Ja, definitiv. Also Penélope Cruz spielt diese Lola mit so einer großen Freude, wie sie die Männer da quält und fesselt und vor ihren Augen die Filmpreise, die sie gewonnen haben, einschreddert. Das ist eine sehr schöne Szene. Antonio Banderas spielt diesen eitlen Hollywood-verliebten Method-Actor und an seiner Seite Oscar Martinez, der so den intellektuellen, verklemmten Theaterschauspieler mimt. Und man merkt einfach, was für eine unfassbare Spielfreude in diesen dreien ist. Ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach auch mehr Spielmasse bekommen. Und so würde ich sagen, als Filmsatire ist das Ganze unterm Strich vielleicht etwas flach und am Ende eine verpasste Chance. Aber die drei, die sind wirklich fantastisch.
Jetzt lassen Sie uns zum zweiten Film kommen, Axiom von Jöns Jönsen. Dieser Film erzählt die Geschichte eines Lügners. Ist das die zugrunde liegende Idee?
Ja, ja, es geht um Julius, einen Mit-30er. Er arbeitet im Museum und erzählt seinen Kollegen dort, sie sollen mal alle zu einem Segeltörn mitkommen. Er lädt sie ein, die Eltern sind gerade nicht da und die Yacht ist unbenutzt. Warum denn nicht? Und alle machen sich auf den Weg zum Hafen. Da passiert ein Unfall, Julius kriegt einen Anfall und alles fliegt auf. Es gibt gar kein Boot, es gibt auch kein Reichtum, es gibt auch gar keine Segelboote, wie die Mutter ihm dann später nochmal erklären muss.
Julius, du bist keine 5 mehr.
Ja, ist jetzt gut.
Nee, ist nicht alles gut. Wenn ich da in einem Krankenhaus stehe wie ein Vollidiot. Keine Ahnung von nichts. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Aber ich weiß, dass du deinen Freunden einen riesen Schwachsinn erzählt hast.
Ja.
Ja, ich will das nicht mehr. Wann hörst du endlich damit auf?
Hab ich schon.
Hat er natürlich nicht und Julius lügt weiter oder anders gesagt, er erzählt immer andere Geschichten, Geschichten, die ihn besser und interessanter erscheinen lassen. Vor allem in sozialen Situationen droht das immer wieder aufzufliegen und der Film wird so echt zu so einem flunkernden kleinen Porträt eines Geschichtenerzählers und damit auch ist das ein sehr modernes, kluges Kino, das auch sehr viel über unsere Gegenwart zu erzählen weiß.
Mhm. Worauf will denn der Regisseur Jönsen mit diesem Porträt dieses Lügners hinaus? Hat er damit vielleicht auch sowas wie eine größere Gesellschaftskritik im Visier? Und das haben Sie ja, glaube ich, schon angedeutet, Herr Welinski.
Ja, das Spannende ist, dass dieser Julius nie pathologisiert wird. Also wir erfahren jetzt nicht, ob er jetzt am Hochstapler-Syndrom leidet. Wir sind immer mit dabei, wie er sich die Geschichten von fremden Menschen aneignet. Er denkt sie sich ja gar nicht aus. Er hört etwas in der U-Bahn und 2 Stunden später erzählt er es, als wäre es ihm selber passiert. Da ist jetzt die Frage, ist Julius ein Lügner oder ist er ein Geschichtenerzähler? Ist er auf der Suche nach Sinn oder will er besser dastehen? Und wenn wir uns überlegen, wie in den sozialen Medien Menschen verleitet werden, nicht normal zu sein, sondern immer etwas zu flunkern, immer etwas besser zu sein, Stichwort der Fall von Kliman, wo es auch darum geht, etwas besser zu sein, etwas heldenhafter zu sein, als man wirklich ist, erzählt und handelt Axiom genau davon. Und das ist sehr klar und spannend beobachtet und beschäftigt einen noch wirklich sehr, sehr lange, auch wenn der Film schon vorbei ist. Hat mich jedenfalls sehr überzeugt, auch als Versuchsanleitung.
Der beste Film aller Zeiten und Axiom, 2 neue Filme in den Kinos, vorgestellt von Patrick Welinski. Dankeschön.
Bitte.
Fazit, die Kultur vom Tage, jetzt mit dem Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Waffenstillstand jetzt, lautet die Überschrift des Appells, den 21 Künstler, Intellektuelle, Wissenschaftler und Ex-Diplomaten in der Zeit veröffentlichen. 8 dieser Autoren, darunter Alexander Kluge und Juli C., gehörten zu den Erstunterzeichnern des ersten offenen Briefs an Kanzler Olaf Scholz Ende April, indem sie sich gegen die Lieferung schwerer Waffen aussprachen und für eine diplomatische Lösung, um Schlimmeres zu verhindern. Der jetzige Appell wirkt wie eine Aktualisierung, auch wenn nun nicht mehr von schweren Waffen die Rede ist. Die westlichen Länder, die die Ukraine militärisch unterstützen, müssen sich fragen, welches Ziel sie genau verfolgen und ob und wie lange Waffenlieferungen weiterhin der richtige Weg sind, schreiben die Autoren des Appells. Die Fortführung des Krieges mit dem Ziel eines vollständigen Sieges der Ukraine über Russland bedeutet tausende weitere Kriegsopfer, die für ein Ziel sterben, das nicht realistisch zu sein scheint. Die Folgen des Krieges hätten ein internationales Ausmaß. In Afrika drohe etwa eine Hungerkatastrophe, die Millionen von Menschenleben kosten könne. Nur eine diplomatische Großoffensive könne aus der momentanen Sackgasse herausführen, schreiben die Autoren in der Zeit. Solange es keinen konzertierten Vorstoß zu einer diplomatischen Lösung gäbe, könne nicht davon ausgegangen werden, dass eine Verständigung unmöglich ist und insbesondere Putin nicht verhandeln will. Gibt es eine Debatte über weniger Waffen, weniger Sanktionen? Fragt Friedrich Küppersbusch im Gespräch mit Michael Angele vom Freitag und antwortet selbst. Nein, gibt es nicht, denn da fängt eigentlich schon die Putin-Versteherei an. Wir sind gefangen im Agenda-Setting Kriegsführung. Und weiter? Was mich erschreckt, ist die Haltung einer Medienlandschaft, das ist jetzt harte Kollegenschelte, aber einer muss es ja machen, die so tut, als wäre sie schon zum Wehrdienst eingezogen. In seiner ersten Fernsehansprache nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe Präsident Selenskyj noch im Sinne von Minsk II gesagt, er habe keine Angst, über Autonomie und Sicherheitsgarantien zu reden. Inzwischen aber sagt er, wie ein gedopter Boxer, schickt mir mehr. Man möge ihm nicht mit Minsk III kommen und man wolle die Krim zurückerobern, sagt Friedrich Küppersbusch dem Freitag und ergänzt, was immer Pazifismus oder Diplomatie bis hierhin angerichtet hätten, das jedenfalls ist das, wozu unser Hurra-Journalismus mit beiträgt. Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die Plünderung von Museumssammlungen in der Ukraine gut organisiert und sorgfältig geplant war, schreibt der ukrainische Kunsthistoriker und Journalist Konstantin Akinscha in der Frankfurter Allgemeinen. Als Beispiele nennt der Autor Plünderungen in Museen von Mariupol und Melitopol. Man kann sich des Gefühls eines Déjà-vu nicht erwehren, wenn man diese Reinkarnation der berüchtigten sowjetischen Trophäenbrigaden sieht, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Museumsbestände aus Deutschland und anderen europäischen Ländern raubten, schreibt Akinscha. Es scheint, dass sich die russische Leidenschaft, die Kriege von gestern zu wiederholen, nicht nur auf die militärische Taktik beschränkt, sondern sich auch auf den Umgang mit dem kulturellen Erbe erstreckt. So trostlos soll diese Kulturpresseschau nicht enden. Drum zum Schluss noch Thomas Gottschalk. Der kritisiert in der Süddeutschen die Ernsthaftigkeit im deutschen Unterhaltungsfernsehen und zieht einen Vergleich zu den US-amerikanischen Late-Night-Shows. Wenn da ein Superstar zu Letterman kam, hat er gefragt, how are you? Und der Star hat eine lustige Anekdote erzählt, über die sich alle gefreut haben. Wenn sie einen deutschen Schauspieler fragen, wie es ihm geht, setzt er eine Leidensmiene auf und berichtet von dem Schwarz-Weiß-Film über die KZ-Insassin mit Magenkrebs, den er gerade macht.
Und das war's, der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war auch unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.